Summa summarum. Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung.
Hallöchen, meine lieben Finanzfreundinnen und Finanzfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Summa summarum Finanzen verstehen. Ich bin Vreni Frost und ich begrüße euch heute vorerst zum letzten Mal, denn mit dieser Episode 10 beschließen wir die erste Staffel von Summa summarum. Heute möchte ich also noch einmal Resümee ziehen und auf die Staffel zurückblicken. Was habe ich gelernt? Was habe ich in Angriff genommen? Was wird in Zukunft passieren? Los geht's! Summa summarum sollte dieses Jahr eigentlich im März starten, ja, aber dann kam Corona und der Lockdown und alles kam anders. Ich wollte meine Interviews eigentlich face-to-face führen und die Leute in ganz Deutschland besuchen. Das ging jetzt natürlich nicht mehr und deswegen haben wir uns mit Zoom und Sprachaufnahmen und allem Möglichen begnügt. Herausgekommen ist für mich dennoch eine wahnsinnig spannende Staffel, aus der ich sehr viel gelernt habe. Ich bin ja recht unbedarft an dieses ganze Finanzthema herangegangen. Mich haben Finanzen in den letzten Jahren zunehmend interessiert und ich habe mich auch damit beschäftigt und bin so erste kleine Schritte gegangen. Aber so richtig eingestiegen bin ich wirklich erst mit Summa summarum. Und das allererste, was ich gelernt habe, waren zum einen ein Haushaltsbuch zu führen und meine Kontenmodelle zu ändern. Kommen wir zunächst mal zum Kontenmodell. Normalerweise sieht unser Konto ja so aus, dass wir unser Girokonto haben, da kommt unser Geld drauf, also zum Beispiel das Gehalt. Und dann bezahlen wir also alles, was wir unbedingt brauchen oder bezahlen müssen. Also Miete, Versicherungen, Strom, Lebensmittel, Internet und so weiter. Und wenn dann das Geld abgebucht ist, dann bleibt uns ein bestimmter Betrag übrig und den geben wir aus, bis kein Geld mehr da ist. Das Problem daran ist, dass wir darüber meistens uns selbst vergessen und keine Rücklagen bilden. Beim Drei-Konten-Modell sieht das anders aus. Da gehen wir nämlich nach dem Motto vor, bezahle dich zuerst. Das heißt natürlich nicht, dass wir unseren Vermieter und Co. nicht mehr bezahlen, aber es geht hier um das richtige System, bei dem wir alles machen können und trotzdem noch Geld zur Seite legen. Pay yourself first heißt also das Motto. Und dadurch bleibt am Ende des Monats tatsächlich noch etwas vom Geld übrig. Und so funktioniert's. Wir haben unser Girokonto und richten uns daneben noch zwei weitere Konten ein. Meine Bank bietet zum Beispiel an, Unterkonten einzurichten, aber ihr könnt auch einfach eure Konten bei einer anderen Bank abschließen. Das Drei-Konten-Modell ist übrigens nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt das auch anders aufgliedern, je nach euren Bedürfnissen. Aber im Grunde funktioniert es so. Wir haben ein Girokonto für unsere alltäglichen Verpflichtungen. Wir haben ein Sparkonto für uns und unsere Zukunft. Und dann haben wir, und das mag ich besonders gern, wir haben ein Spaßkonto für unseren Konsum und unser Vergnügen. Das Girokonto für unsere alltäglichen Verpflichtungen ist unser normales Girokonto und das ist nach wie vor wichtig für alles, was wir brauchen und bezahlen müssen. Also da geht weiterhin die Miete ab, Versicherungen, Strom, Lebensmittel und alle anderen Fixkosten. Auf das Sparkonto überweisen wir zu Beginn jeden Monats, weil wir da ja noch Geld haben, den Betrag, den wir sparen wollen, um zum Beispiel einen finanziellen Puffer zu erreichen oder um auf ein bestimmtes Ziel hinzusparen. Das ist ganz wichtig, dass wir das am Anfang machen, wenn wir noch Geld haben und nicht am Ende sagen, ja, was übrig bleibt, das tue ich aufs Sparkonto. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich dann sogar ein Vier-Konten-Modell habe, weil ich nämlich zum einen mein Sparbuch habe, beziehungsweise das ist ein Tagesgeldkonto und da liegt mein Notgroschen drauf, also den Puffer, mit dem ich als Selbstständige ruhig schlafen kann. Und dann habe ich neuerdings, seit Summa summarum tatsächlich, ein Fondssparkonto. Da überweise ich jeden Monat einen festen Betrag auf 9 verschiedene Fonds. Ja, und das nennt sich ganz einfach Fondssparen und das fand ich für mich ein ganz cooles Modell. Da wird sich für mich um alles gekümmert und wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, mich mehr in das Thema Aktie und Börse reinzufuchsen, werde ich vielleicht auch mehr selbst übernehmen. Aber für den Anfang erschien mir so ein Fondssparkonto total sinnig, denn das ist allemal besser, als das Geld auf meinem Sparbuch liegen zu lassen, wo es natürlich überhaupt gar keine Zinsen abwirft. Ja, und so lasse ich das Geld jetzt quasi arbeiten und schau mal, wie sich das anfühlt und ob ich da dann auch mehr Verantwortung übernehmen möchte und vielleicht dann auch mal Einzelaktien kaufe. Aber das wird sich alles mit der Zeit ergeben. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Ich habe vor 3 Monaten angefangen, mein Haushaltsbuch zu führen und mache das bis heute total sorgfältig. Und ja, es ist quasi schon zur Gewohnheit geworden und macht sogar auch Spaß. Ich führe mein Haushaltsbuch in einer App. Das ist für mich die beste Möglichkeit, weil ich mein Smartphone eigentlich immer zur Hand habe und ich trage wirklich jede Kleinigkeit sofort ein, wenn ich sie ausgegeben habe und wenn es nur die 1,90 Euro bei der Post sind für Porto. Das ist quasi Kleinvieh, das auch Mist macht, und damit ich das nicht vergesse, ist für mich die App die beste Möglichkeit, um es sofort einzutragen. Ihr könnt natürlich auch ganz klassisch, so wie meine Mama früher, ein Notizbuch führen, wo ihr verschiedene Kategorien aufteilt und dann dort eure Sachen eintragt. Oder wenn ihr gerne mit Excel arbeitet, dann macht euch eine Excel-Tabelle, die für euch Sinn macht. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich einmal pro Tag 10 Minuten hinsetzt und dann alle Kassenzettel sortiert, sondern für mich ist die beste Methode, wirklich alles sofort einzutragen. Denn ja, bei mir ist oft das Motto aus den Augen, aus dem Sinn, und dann vergesse ich es oftmals. Das mache ich jetzt also seit 3 Monaten und habe da meine verschiedenen Kategorien. Es hat auch erst mal eine Weile gedauert, bis ich all meine Fixkosten ausfindig gemacht habe. Da kam dann doch mal noch die ein oder andere Abbuchung aufs Konto, wo ich dachte, ach so, ja stimmt, Netflix habe ich vergessen einzutragen. Und jetzt, so nach 3 Monaten, habe ich endlich alle Fixkosten zusammen und habe einen richtig guten Überblick, der mich auch dazu gebracht hat, die ein oder andere Veränderung vorzunehmen. Ich habe es zum Beispiel seit Ewigkeiten endlich geschafft, meinen Handyvertrag zu kündigen, den ich, glaube ich, schon seit 4 Jahren kündigen möchte. Das habe ich nun gemacht und kümmere mich um einen besseren Anbieter. Und darüber hinaus habe ich unnötige Abos gekündigt, zum Beispiel mein Maxdome-Abo, das ich nie genutzt habe, aber immer gezahlt habe. Ja, und dann noch so ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich liebe das Haushaltsbuch, weil ich dann natürlich genau weiß, wofür ich im Einzelnen mein Geld ausgebe. Wenn ich mit Freundinnen und Freunden darüber rede, dann ist oft so, ja, aber ich weiß ja eigentlich schon ungefähr, wofür ich es ausgebe. Und dann sage ich immer, ja, das wusste ich auch, aber ich wusste nie genau, was bleibt mir eigentlich übrig und wie viel gebe ich eigentlich wirklich im Monat für Taxi und Co. aus. Und das sind Summen, die mich auch dazu gebracht haben, wieder öfter die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, was ich sowieso gerne tue, aber manchmal einfach zu faul bin. Ja, und ich habe einfach meine Konsumgewohnheiten ausfindig gemacht und kann dem auch ein bisschen Einhalt gebieten. Wer wie ich nur sehr schwer sparen kann, dem kann so ein Haushaltsbuch tatsächlich helfen, das Sparen zu lernen, weil eben die monatlichen Ausgaben besser kontrolliert werden können. Und damit wir auch einen wirklich geordneten Überblick bekommen, mit dem wir dann in unser Haushaltsbuch starten, kann ich nur unsere Folge 9 ans Herz legen mit Hawamisimi, wo wir nämlich unsere Finanzen im Marie Kondo-Style aufräumen. Das sparkt jetzt nicht unbedingt Joy, wie Frau Kondo sagen würde, denn Finanzen aufräumen ist jetzt nicht unbedingt die spaßigste Aufgabe, aber danach hat man richtig Motivation und auch ein gutes Gefühl. Das kennt jeder, wenn man wirklich so einen Berg Arbeit vor sich sieht oder so einen Stapel an Papieren und das dann durchgearbeitet hat, das gibt ein richtig gutes Gefühl. Ich habe also mein 3-Konten-Modell eingerichtet und führe seit über 3 Monaten jetzt schon mein Haushaltsbuch. Freudig und akribisch, mir macht das wirklich Spaß. Was ich aber noch gelernt habe, ist, meine Versicherungen mal zu checken. In Folge 4 unterhalte ich mich mit Versicherungsexperte Maximilian Volz. Und nach dieser Folge habe ich erstmal einen Versicherungs-TÜV gemacht und mal geschaut, welche Versicherungen habe ich eigentlich, welche könnte ich mal abschließen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich eine Haftpflichtversicherung habe, aber keine Hausratversicherung. Nach dieser Folge habe ich also erst meine Hausratsversicherung abgeschlossen. Und was ganz cool ist, ich habe mich ja in Folge 1 mit Anja Jungblut und Lukas Masur unterhalten, 2 Finanzcoaches. Und nach dieser Folge habe ich Anja angesprochen, ob sie nicht meine Finanzberaterin werden möchte. Und seitdem arbeite ich auch eng mit Anja zusammen. Und weil ich ja manchmal so ein kleines Faultier bin, was Bürokratie und Ordnung angeht und Anja da sehr gut drin ist, darf ich ihr für meine Hausratversicherung einfach alle Quittungen und Fotos von teuren Gegenständen hier in der Wohnung einfach senden. Sie speichert das in meinem Ordner für mich ab. Und falls die Wohnung tatsächlich mal abbrennt, was ich nicht hoffe, weil meine Katzen dann natürlich auch noch hier drin wären, aber falls hier mal irgendwas passiert, hat Anja alle Quittungen und Fotos zur Hand. Bei meinem Versicherungs-TÜV habe ich auch noch alte Versicherungen gecheckt und festgestellt, dass meine Rürup-Rente nicht dem optimalsten Standard entspricht. Also da gibt es durchaus Modelle, bei denen ich ein bisschen mehr rausholen kann. Deswegen habe ich mein altes Modell gekündigt und habe eine neue Rürup-Rente abgeschlossen. Man kann so eine Versicherung nicht wirklich kündigen, die liegt dann quasi nur auf Eis und ist beitragsfrei gestellt, aber das funktioniert auch problemlos. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine richtig gute Rechtsschutzversicherung, da ich ja viel im Medienbereich arbeite und es hier auch um Dinge geht wie Urheberrecht, Abmahnschutz und all solche Dinge, bin ich noch so ein bisschen auf der Suche, was das beste Modell für mich ist. Falls ihr also Tipps habt, schickt mir die bitte. Hier bin ich noch nicht abgesichert. Und zu guter Letzt bin ich an einem großen Thema dran, denn mein Ziel in der Zukunft ist es noch, mir eine Immobilie zu kaufen. Dazu habe ich in Episode 8 mit Emanuel Elverfeld gesprochen, einem lieben Bekannten von mir, der privat auch zwei Immobilien besitzt, eine vermietet und eine selbst bewohnt. Nun ist es natürlich so, dass so eine Immobilie recht viel kostet und ich bin eben gerade dabei, mir genug Eigenkapital anzusparen, denn man sagt, so ungefähr 10% an Eigenkapital sollte man haben, um die sogenannten Nebenkosten oder Kaufnebenkosten zu decken, die nämlich von einem Bankkredit seltenst bis gar nicht abgedeckt werden. Natürlich kann man eine Immobilie auch komplett finanzieren, aber lohnenswerter ist es natürlich und auch ja im Zweifelsfall günstiger, wenn man schon diese 10% angespart hat, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, was bei mir auch schwierig wird, um dann niedrigere Zinssätze zu bekommen. Weil so eine Immobilie zahlt sich ja nicht in 2 bis 3 Jahren ab. Ich rechne damit, dass ich 30 Jahre so einen Kredit abzahlen werde und finde es aber ganz cool, weil wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehe, was ich zwar nicht vorhabe, ich sage immer, solange ich arbeiten kann, werde ich auch arbeiten, aber falls ich irgendwann dann doch in Rente muss, dann wäre zu dem Zeitpunkt meine Immobilie genau abgezahlt. Das heißt, ich könnte entweder selbst drin wohnen, sie vermieten oder wieder verkaufen. Und dann habe ich im Alter ein bisschen mehr Geld. Als Selbstständige habe ich ja keine gesetzliche Rentenversicherung. Und da muss ich mir natürlich neue Wege überlegen, wie ich später nicht in der Altersarmut versacke. Was habe ich also durch diese Staffel gelernt? Ich habe gelernt, meinen Status quo erstmal zu erfassen und ja, genügend abzusichern und zu organisieren, und ich habe mir Ziele gesetzt für die Zukunft. Wenn ihr jetzt aber glaubt, mit mir und den Finanzen ist es jetzt vorbei, ja, dann habt ihr euch geschnitten. Es geht natürlich weiter. Wie? Darüber werde ich euch alsbald informieren. Ich freue mich total, dass wir mit dieser Staffel einen Grundlagenüberblick geschaffen haben. Für mich ist das wie so ein kleines Nachschlagewerk, das ich mir auch immer wieder anhören kann, wenn ich dann doch noch die eine oder andere Frage habe. Und eigentlich ist das für mich jetzt auch nur der Start, um noch tiefer in dieses Thema einzusteigen. Finanzen können Spaß machen, auch wenn dieser Finanzdschungel auf den ersten Blick sehr undurchdringbar erscheint. Der erste Schritt ist oftmals nicht leicht gemacht, aber wenn man drin ist, erkennt man, dass alles halb so wild ist. Ich freue mich total drauf, tiefer in den Finanzdschungel einzutauchen, und euch nehme ich dann natürlich mit. Bis dahin bleibt mir natürlich nur, euch alles Gute zu wünschen und viel Freude mit euren Finanzen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke an meinen Sponsor sagen, die Deutsche Vermögensberatung, die es mir ermöglicht haben, ohne mir reinzuquatschen, einen tollen Podcast zu schaffen, der sämtliche Finanzthemen von allen Seiten beleuchtet. Macht es gut, schön, dass ihr dabei wart bei Summa Summarum. Führt fleißig euer Haushaltsbuch, eure Vreni.